Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Sommerzeit, gleich Urlaubszeit und egal, wo Sie ein paar freie Tage oder Wochen verbringen, ob Sie jetzt auf Reisen gehen oder vielleicht auf dem heimischen Balkon oder im Garten sitzen, was Gutes zu lesen, gehört doch eigentlich für viele von uns dazu. Ich jedenfalls habe immer so eine kleine Liste von Büchern, die ich irgendwann mal mir vornehme zu lesen, wenn es ruhig ist, wenn mal Entspannung angesagt ist. Aber Tipps sind natürlich immer willkommen. Und deshalb jetzt ran an die Telefone. Wir empfehlen uns hier gegenseitig bis 11 Uhr Bücher für den Ferienkoffer oder jedenfalls für die Sommerzeit. Bitte nutzen Sie unsere kostenfreie Telefonnummer 0800 225 42254 oder unsere E-Mail, die lautet gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Unsere Gäste hier im Studio nutzen ihre Mikrofone. Ich begrüße nämlich meine Lesart-Kollegin und Autorin Andrea Gerg.
Hallo, guten Morgen.
Hallo, schönen guten Morgen. Und ich begrüße und freue mich sehr, dass er gekommen ist, Felix Fallent aus der Buchhandlung Knesebeck 11 in Berlin-Charlottenburg.
Schönen guten Morgen.
Die jetzt alleine nicht öffnen kann. Doch, die öffnet, ne?
Doch, wir öffnen, aber wir öffnen erst um 11.
Okay, also dann sofort nach der Sendung.
Sofort wird der Express, das Expressauto genommen und dann ist man auch noch ein bisschen pünktlich da. Aber am Samstag wird eine Stunde länger geschlafen, auch bei uns. Und dann aber mit ganz viel Kraft sofort in den Tag.
Sofort in den Tag und in die Buchberatung. Die machen wir heute hier nämlich auch. Lesen Sie, Herr Palent, eigentlich andere Bücher im Urlaub als im Alltag?
Ja, ich nehme eigentlich auf die Sommerferien, schiebt man immer das, was man innerhalb des Jahres eigentlich überhaupt nicht geschafft hat. Also vornehmlich sehr dicke Bücher nehme ich gerne mit. Und das ist immer doch der große Stapel, den ich mithabe. Aber ich freue mich immer sehr darauf, weil das eben was ist, was so ab Februar wächst, der Sommerferienstapel.
Und was liegt denn jetzt oben auf dem Sommerferienstapel?
Jetzt liegt, als allererstes werde ich anfangen, Elsa Morante, La Storia, neu übersetzt, bei Wagenbach erschienen. Und das ist einfach irgendwie so umfangreich und sofern, dass ich mich irgendwie dazu nicht konzentrieren konnte. Aber ich wusste immer, im Sommer mache ich das. Und das passt auch gut, weil Italien ist dann Gastland der Frankfurter Buchmesse. Und dann hat man sozusagen den italienischen Klassiker auch schon mal gelesen im Herbst. Also
Sie sagen gerade Klassiker, weil das ist nämlich ein altes Buch, was jetzt eben in die deutsche Sprache übersetzt worden ist.
Was neu übersetzt war. Es gab es eigentlich schon länger. Und jetzt ist es neu übersetzt. Und ja, mehr kann ich ja eigentlich dazu noch gar nicht sagen, weil ich lese es ja erst im Sommer.
Ach, Sie wissen gar nicht, was Sie erwartet naja, kennen Sie in dem Buch?
Mein Lesen funktioniert sehr instinktiv eigentlich. Also ich spüre das, da muss ich hin zu dem Buch und das möchte ich machen und dann, ich vertraue mir da eigentlich.
Ich vertraue mir da. Das ist auch ein gutes Wort hier, glaube ich, in der Sendung. Ich vertraue mir und meinem Gefühl, welche Bücher ich gerne lese. Wir möchten das nämlich auch von Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, ja gerne wissen und ich jetzt auch von dir, Andrea. Hast du im Urlaub, liest du andere Bücher als
ja,
im Alltag?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe immer so einen Lust- und einen Pflichtstapel Bücher, weil ich ja auch eben für die Lesart oder überhaupt für Sendungen auch sehr viel lesen muss oder darf. Aber dann habe ich noch so einen Stapel mit so Büchern, die ich unbedingt lesen möchte und wo ich nie Zeit dafür habe und die lese ich dann im Urlaub.
Und da liegt oben drauf, weißt
also,
du?
Also da lege ich mir auf jeden Fall dieses Jahr auch ein paar Krimis rein, weil ich lese dann, wenn ich frei habe, wahnsinnig gern Krimis. Das habe ich erst so in den letzten Jahren entdeckt, was für ein unglaublich literarisches Genre das auch ist. Also ich dachte immer, das wäre so Massenware, ist es aber gar nicht. Und dann habe ich zum Beispiel von Petra Hartlieb aus Österreich, wo mein Herz sehr dafür schlägt, für diese Literatur aus Österreich. Die hat ein neues Buch, Freundelwirtschaft, das liegt auch schon oben.
Freundelwirtschaft, sehr schön. Ja, das ist klar, muss ja österreichisch sein. Mhm. Also zwei Bücher haben wir in dieser ersten Runde schon gehört. Elsa Morante, La Storia und Petra Hartlieb, Freundelwirtschaft. Jetzt vielleicht als erstes mal Knesebeck 11 kennenlernen. Also wir wissen, um 11 macht es auf heute. Herr Palent, wenn ich derzeit in Ihr Schaufenster gucke, dann sehe ich ein Rennrad und Literatur zur Tour de France. Also Sie sind aber natürlich keine Sportbuchhandlung, Sie sind auch keine Reisebuchhandlung, aber gehen gern auf Events ein. Habe ich das richtig interpretiert?
Eigentlich auch nicht, muss man sagen. Das ist irgendwie eine Ausnahme. Das wollte ich schon immer mal machen. Und als ich dann diese Buchhandlung hatte, seit 3 Jahren jetzt, habe ich das sofort im ersten Jahr gemacht. Das Rennrad muss zur Tour de France im Schaufenster stehen. Aber es ist nicht so, dass dann im August ein anderes Sportevent ist und dann kommt da ein anderes Sporting. Eigentlich gibt es das gar nie. Aber das ist dann irgendwie Tradition geworden. Die Leute freuen sich darauf. Kommt denn das Rad wieder? Wird im Juni schon gefragt.
Und was kann man zur Tour de France lesen? Also außer Turnbücher jetzt? Was
liegt nee, da? Und dann liegen ein paar Radsportbücher da sozusagen, um das Thema ein bisschen zu setzen und damit die wirklich alles auch verstehen. Ach ja, stimmt, ist ja Tour de France. Und eigentlich nutze ich es aber immer, um diese großartigen französischen Autorinnen und Autoren zu zeigen. Und weil das ist sozusagen so als Nationenwertung, ist Frankreich ganz weit vorne dabei, was so die Qualität der Literatur betrifft. Und dann gibt es Neuerscheinungen, es gibt alte Klassiker, es gibt aber auch viel Philosophie, die irgendwie dann da liegt. Insofern, das ist so der Anlass, ja.
Aber es gibt ja auch ein paar ganz tolle Bücher zum Rennrad. Ich erinnere mich, dass es, hatte ich neulich ein Buch von Monika Helfer über den Stoff vorgestellt in der Reihe Die Dinge des Lebens, die der Residenzverlag macht. Und da war auch gleichzeitig ein Buch übers Fahrrad erschienen. Oder Konrad Paul Liesmann, der Philosoph, der hat auch über Räder geschrieben. Findet man das auch bei Ihnen im Schaufenster?
Man findet auch sowas. Nur da würde ich, glaube ich, eher denken, die Ausnahmen bestätigen die Regel, so richtig finde ich literarisch hochwertig, gibt es bestimmt schon tolle Bücher, aber irgendwie ist es dann noch eine andere Qualität. Man weiß ja auch, dass der Philosoph Peter Sloterdijk sehr gerne Rennrad fährt und auch den Mont Ventoux hochgefahren ist und alle diese Dinge, aber irgendwie finde ich es dann schon gut, wenn man ehrlich bleibt und sagt, aber eigentlich, wir lesen auch andere Sachen. Wir müssen nicht nur übers Radfahren lesen, sondern es geht dann auch gut, wenn wir Nicolas Mathieu lesen oder die großartige Autorin Marine Dai. Annie Ernaux kennen ja inzwischen auch viel mehr Leute seit dem Nobelpreis. Also in der Liga irgendwie zwischen auch, ja.
Wenn Sie Events, also Sie haben es auch gleich abgelehnt, also Events dekorieren Sie nicht. Also sonst hätten Sie jetzt ja auch irgendwie Fußball-EM dekorieren müssen. Aber Fußballbücher, irgendwas, wo Fußball eine Rolle spielt, haben Sie da, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man noch eingeladen wird zum Public Viewing oder zum gemeinsamen Fußball gucken seit nach gestern Abend, aber egal, wenn ich eingeladen würde, könnte ich ein Fußballbuch mitbringen?
Sie könnten vielleicht ein einziges mitbringen, was ich unheimlich großartig finde. Das heißt Tore wie gemalt. Und das ist eher ein Projekt, muss man sagen, vom Javier Cáceres. Das ist der Sportleiter in der Süddeutschen Zeitung, den ich unheimlich bewundere. Letztens ist mir mal eingefallen, weil mich jemand fragte, wer ist denn das überhaupt? Da habe ich gesagt, du weißt ja, das ist der Toni Kroos der Sportreportage. Wer den nicht kennt, der hat eigentlich die Sportteile nie gelesen. Und der hatte ein Projekt die letzten 20 Jahre, immer wenn er ein Interview hatte mit einem Fußballspieler, hat er ihn gefragt, du, was ist das bedeutendste, wichtigste Tor in deiner Karriere gewesen? Und die sollten nicht nur die Geschichte erzählen, das ist schon großartig genug, einfach weil diese Momente so besonders sind und auch toll ist, dass sich die Leute, auch jemand wie Pep Guardiola oder Xabi Alonso, erinnern sich noch ganz genau, wie das war mit dem Tor.
Ein bestimmtes Tor.
Die wissen nämlich ganz genau, wo standen eigentlich die Gegenspieler, wo war der Torwart, wo ist der Ball eingeschlagen und wie habe ich mich dabei verhalten, wie waren die Windverhältnisse. Sowas wissen die alles noch, auch 30 Jahre später. Und dann mussten die aber das auch skizzieren. Und das ist natürlich eine ganz andere, großartige Kunst.
Okay.
Das ist nämlich das Tore wie gemalt. So ist dieser Titel zu erklären. Und das ist ein toller Band. Wenn man dann ein, zwei Tore liest und sieht, ist ja eine unterschiedliche Form, dann muss man es wieder weglegen, denn es ist ja wie beim echten Fußball, da fallen auch nicht 100 Tore am Stück, sondern immer langsam.
Mal drei angucken und dann wieder weglegen und beim nächsten Mal wieder drei Tore angucken oder sowas.
Ja, völlig richtig. Und manche Zeichnungen sind so wie...
Könnt ihr den gut zeichnen?
Ja, manche, also der Großteil nicht, aber auch das macht ja irgendwie Spaß. Das sind alles dann diese kleinen Strichmännchenfiguren. Man sieht immer natürlich einen Kasten und immer den Kreis für den Ball. Ein Torwart interessanterweise ist fast nie dabei.
Ist nie dabei.
Nee, das hat mich auch gewundert, weil eigentlich ja Tore auch besonders werden, weil es so schwer ist, eins zu schießen.
Liegt ja durchaus auch am Torwart. Ne?
Ja, genau. Aber wenn er drin ist, ist er drin. Dann ist wahrscheinlich der Torwart die unbedeutendste Figur überhaupt. Ja.
Also Tore wie gemalt, Javier Cáceres, wenn jetzt noch irgendjemand ein Fußballbuch, würden Sie aber auch außerhalb der EM, das ist auf jeden Fall ein Buch.
Ja, und das ist das Tolle an diesem Buch, dass es nicht mit Abpfiff des Finales vorbei ist, sondern das kann man jetzt irgendwie, das wird jetzt ein Fußballklassiker eigentlich.
Andrea, wenn du jetzt zum Beispiel mal so an Frühjahr und Herbst denkst, Buchmessen, unendlich viele Bücher werden veröffentlicht. Wie wählst du da eigentlich aus, welche du besprechen willst?
Ja,
von dieser Flut, also ich meine, wenn so eine Flut einen überrollt.
Ja, das ist immer die große Frage. Es gibt natürlich dann solche total wichtigen Bücher, die unbedingt besprochen werden müssen von wahnsinnig namhaften Autoren. Da kommt man dann nicht drum herum, wobei dann auch immer die Frage ist, ob man das dann auch kriegt oder nicht jemand anders. Da gibt es ja auch viele Rezensenten. Aber ansonsten schaue ich einfach, ich habe so Autoren, die ich schon lange irgendwie verfolge und ganz toll finde. Zum Beispiel auch wieder Österreicher. Ich muss mir gleich mal was anderes überlegen. Ich kann nicht ständig nur mit den Österreichern ankommen. Aber wenn zum Beispiel ein neues Buch von Wolf Haas erscheint, dann hüpft mein Herz höher und ich bin begeistert und melde mich. Oder Benedict Wells hat jetzt auch in 2 Wochen ein neues Buch. Der hat ja zuletzt den Roman Heartland veröffentlicht und den lese ich eigentlich alles von ihm. Und er hat jetzt ein Buch übers Schreiben gemacht und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Also das eigentlich wird man da von langjährigen Interessen und Vorlieben getragen.
Und neben dem Lesen und drüber sprechen, schreibst du ja eben auch selber 5 Bücher inzwischen. Das erste über Lesen als Medizin. Es gibt ja tatsächlich sowas wie Bibliotherapie.
Genau, was? Da war ich damals auch fassungslos, als ich das hörte. Eine Freundin von mir in der Schweiz, die hat eine Ausbildung zur Bibliotherapeutin gemacht. Und ich so, Biblio, was? Was soll das denn sein? Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe eben gemerkt, dass es das in anderen Weltgegenden sogar als Unifach gibt, dass Siri Höstwert, auch eine meiner Lieblingsautorinnen, Poesietherapie in der New Yorker Psychiatrie so
wie
Kurse gegeben hat. Naja, man spricht einfach dann zum Beispiel über Texte, also sie hat damals mit eben schwer kranken Leuten, die Depressionen hatten, über Gedichte gesprochen und hat mir dann im Interview erzählt, dass sie festgestellt hat, dass so ganz düstere Texte von Emily Dickinson oder Celan besonders gut ankamen, weil die Leute da abholen, wo sie sind. Wenn man da mit irgendeinem heiteren Frühlingsvers ankommt, ist es ja ganz was anderes. Naja, und sonst, wenn man jetzt so normalen Bibliotherapeuten aufsuchen würde, oder wird ja auch in allen möglichen Institutionen angewandt, dann ist es eher, dass man über so ein Buch ja ganz gut ins Gespräch kommen kann und das für viele Leute wie so ein Türöffner funktioniert und man eben dann gar nicht so viel Angst haben muss, was von sich preiszugeben, weil man ja immer noch dieses Mittelinstrument
hat. Über das Buch redet.
Genau.
Ne? Genau. Ich dachte so zwischendurch, ist ein Buchhändler automatisch auch so ein bisschen?
Auf jeden Fall, würde ich sagen.
Wie fühlen Sie sich?
Wird immer so gesagt, ne? Ja, man darf sich, ich weiß nicht, ich nehme das immer weg von mir irgendwie, aber man begegnet natürlich den Menschen, das ist das Schöne an dem Beruf, man begegnet fremden Menschen sehr nah eigentlich für einen ganz kurzen Moment. Und dann kann man etwas geben, sich gegenseitig geben auch. Also es ist auch nicht so, dass wir nur so Verschreiber sind, nimm mal die Pille und dann wird's besser, sondern wir sind ja auch darauf angewiesen als Buchhändler, dass die Kunden und die Leser uns auch danach zum Beispiel mitteilen, Achtung, wie war das, wie war das nicht. So ist das so ein bisschen. Das hat natürlich so eine Art, ist das, aber ob das jetzt was Therapeutisches ist, weiß ich nicht so genau. Ich glaube.
Doch, finde ich schon. Ich finde, der Buchhändler oder die Buchhändlerin ist eigentlich die Urform des Bibliotherapeuten, weil es so einfach ist. Man geht da rein und kann, wenn man sich ein bisschen kennt, finde ich, ist das schon sehr, kann das sehr heilsam sein, so ein guter Buchtipp.
Absolut. Das ist ja auch das Besondere. Das stimmt, diese Beziehung, die man da aufbaut. Insofern, so eine Buchhandlung ist ja auch ein sozialer Ort. Da muss man dann zwar.
Auch ein sozialer Ort im Viertel zum Beispiel, ne?
Durchaus. Ja, richtig, ja. Wo man sich trifft, wo man andere. Wo man nicht nur den Buchhändler trifft, sondern im besten Falle auch noch andere
Leserinnen. Oder auch, wenn man fremd ist in der Stadt, das habe ich auch oft schon gemacht, dass man, wenn man so ein bisschen verloren sich fühlt, geht man in eine schöne Buchhandlung und zack, ist man nicht mehr alleine.
Ja, ist richtig. Oder wenn man eine Wohnung sucht, dann bringt es auch immer was, wenn man dem Buchhändler sagt, du, ich suche eine Wohnung. Da geht immer irgendwas.
Also Buchhändler sind auf jeden Fall Mittelpunkte. Buchhandlungen sind Mittelpunkte. Felix Palent vertritt diese Meinung und auch unsere Kollegin Andrea Gerg. Und über was für Bücher geredet wird, das erfahren wir ja hier in der Sendung. Über was für Bücher Sie reden wollen, erfahren wir jetzt zum Beispiel von Karin Schwalm. Schönen guten Morgen, Frau Schwalm.
Einen schönen guten Morgen in die Runde.
Gehen Sie in Buchhandlungen und lassen sich was empfehlen, weil wir gerade das Gespräch hatten?
Immer in Buchhandlungen, egal wo ich bin. Wenn ich in Berlin bin, gehe ich fast immer zu Dussmann. immer zu Dussmann. Aber das ist ja eine Buchhandlung, die auch jeder kennt. Und das nächste Mal werde ich mal zu Herrn Knesebeck, heißt, glaube ich, die Buchhandlung gehen.
Knesebeck 11 heißt die Buchhandlung, genau. Zu Herrn Palent werden Sie gehen. Sie sind Herr Palent, da haben Sie gleich einen Besuch, eine Besucherin mehr. Frau Schwalm, welches Buch würden Sie denn auf jeden Fall empfehlen?
Ich würde empfehlen von Eva Menasse Dunkelblom. Es geht da um eine kleine Stadt in Niederösterreich, in der am Ende des Zweiten Weltkrieges furchtbare Verbrechen passiert sind. Und dieses ganze Städtchen, fast alle Bewohner bemühen sich mit großer Hartnäckigkeit, das zu vergessen und zu verschweigen. Aber irgendwie sickert die Wahrheit ja dann doch mal durch, weil Menschen sich erinnern, junge Menschen, die anfangen nachzuforschen, weil ihnen irgendetwas fragwürdig erscheint oder es kommt jemand von außen, der dort gelebt hat in dieser Zeit des Zweiten Weltkrieges und dann so langsam wird der Teppich des Schweigens doch gelüftet und man erschrickt, was da alles passiert ist. Und das ist ja nur auch etwas, was uns heute betrifft mit dem Aufstieg der AfD und dass wir ja nur auch nicht gerade die Weltmeister in der Aufklärung der Nazizeit waren, wenn auch bei uns viel passiert ist, muss man ja immer wieder auch feststellen, es wurde auch viel nicht geahndet und versteckt. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, hinzugucken, was gerade in dieser Zeit hier mit uns passiert, mit der Entwicklung der Rechten.
Ich kann mich erinnern, als ich es gelesen habe, mir ging es ähnlich wie Ihnen. Ich war auch ganz begeistert. Österreich?
Das ist ja so ein Generalthema in der österreichischen Literatur. Fällt mir sofort ein, Hans Lebert oder Elfriede Jelinek hat ja auch diese Stimmen, die wie so Geister aus der Vergangenheit eigentlich die ganze Gegenwart durchdringen. Also das ist ein ganz wichtiges Thema in der österreichischen Literatur.
Na, apropos Österreich, ich wollte ja auch Ihnen eigentlich beistehen als Österreich, als literarische Nation. Die haben so tolle Autoren, das ist von diesem einen Thema geprägt, aber auch noch weit darüber hinaus. Wenn ich auch jetzt im Sommer wieder mitnehme, ist Reinhard Kaiser-Mühlegger, der macht ein neues Buch und die Buchhändler haben das schon, aber es erscheint auch Mitte August, das heißt Brennende Felder und schließt an den Vorroman Wilderer an. Und der macht so existenziell aufgeladene Romane, die auch von diesem Schweigen, was Frau Schwalm gerade beschrieb, eigentlich getragen werden, aber eher, das sind sozusagen, die Figuren sind alle jünger, also die haben gar nichts mehr aktiv verschwiegen oder auch getan, sondern sie sind Spielbälle dieser Situationen in diesen verschwiegenen Tälern und diesen ländlichen Gebieten. Das ist immer sehr eindrucksvoll, was der macht. Er ist relativ jung, aber hat ein sehr intensives Schreiben eigentlich.
Frau Schwalm, sagt Ihnen der Name etwas? Reinhard Kaiser-Mühlegger?
Nein, das tut er nicht, aber ich habe es mir auch schon gleich gemerkt.
Gleich gemerkt. Reinhard Kaiser-Mühlegger, Brennende Felder, das kommt aber erst raus, haben Sie gesagt.
Das kommt erst und wer sofort losgehen will, muss den Wilderer lesen.
Den Wilderer. Wilderer, Reinhard Kaiser-Mühlegger und eben Eva Menasse Dunkelblum stehen jetzt hier schon oder sind jetzt hier schon genannt worden. Frau Schwalm, danke schön für Ihren Anruf.
Danke auch.
Bis, viel Spaß beim Lesen. Wird dieses Wochenende gelesen bei Ihnen? Setzen Sie sich noch hin?
Ich lese jeden Tag.
Ja? Morgens, abends im Bett?
Wann es gerade passt und wenn ich aus dem Haus gehe, habe ich immer ein Buch dabei. Ist eine ganz seltsame Angewohnheit, aber ich denke immer, wenn ich irgendwo lande und es ist langweilig, kann ich gleich lesen.
Wenn irgendein Zug nicht kommt oder so, ne? Genau. Was ist gerade in Ihrer Tasche?
Kairos von Jenny Erpenbeck.
Kairos von Jenny Erpenbeck. Dankeschön für den Anruf. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Danke, gleichfalls.
Und dann nehmen wir doch gleich noch Christine Dannenberg zu uns. Frau Dannenberg.
Ja, guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Haben Sie auch immer ein Buch in der Tasche für irgendwelche Busverspätungen oder so?
Ja, im Moment ja.
Ja? Was ist im Moment bei Ihnen in der Tasche?
Das heißt Gefühltes Wissen und ist von einem Horst Evers, also sehr lustig. Ich habe bei Oxfam, da haben die draußen so eine Bücher mit heruntergesetzten Preisen. Und das habe ich mir durchgelesen, also was hinten drauf stand, und habe mich sehr angesprochen gefühlt. Und das ist auch wirklich total lustig. Also sehr absurd, so absurde Gedankengänge, aber mit sowas kann ich nicht, also wie soll ich sagen, damit kann ich sehr viel anfangen. Oder das trifft auch große Resonanz bei mir.
Gefühltes Wissen, habe ich das richtig verstanden? Gefühltes Wissen von Horst Evers. Horst Evers hat ja das eine oder andere schon in diese Richtung doch veröffentlicht.
Also ich kannte den noch nicht. Bin total, also man lacht sich einfach, kringelig.
Horst Evers, den wir ansonsten als jemanden auf komödiantischen Bühnen auf jeden Fall kennen.
Das habe ich da auch gelernt.
Genau, also seine Programme sind auch zum Lachen, aber auch zum Lachen einhalten. Also man ist dann da auch immer gleich wieder doch sehr erkannt. Was, okay, Herr Palent, ja. Sie möchten was Ähnliches empfehlen?
Ja, mir fiel ein, als Sie sagten, dass Sie sich da kringelig gelacht haben. Ich lese eigentlich gar nicht so viel Lustiges, komischerweise. Aber ich habe ein Buch gelesen, wo ich wirklich richtig gelacht habe. Das war von Ricarda Willimann, Wer Aha. ich war. Und bei der anderen Bibliothek erschienen, die eigentlich auch für so ernsthafte Wiederentdeckungen stehen. Aber Ricarda Willimann ist vor 10, 15 Jahren irgendwie abgetaucht, erfährt man dort. Und die war sozusagen so eine Art Subfigur für den ganzen Humorbetrieb der BRD eigentlich. Und Aha. man hat verschiedene Texte über diese sagenumwobene Frau Willimann. Und ich habe mich irgendwie totgelacht. Tolles Buch, muss ich sagen, ja.
Ricarda Willimann, wie
ich... Wer ich war.
Wer ich war.
Genau.
Kannst du mir ja mal merken.
Wer ich war. Ich wiederhole hier immer alles, damit die Hörerinnen und Hörer gleich mitschreiben können. Ricarda Willimann, Wer ich war. Also auch was zum Lachen. Wenn man was zum Lachen... Ist ja gar nicht so schlecht in unserer Zeit, ein bisschen was zum Lachen zu lesen. Was ich ganz interessant fand, Frau Danneberg... Ja. Sie sagen, Sie nehmen durchaus Bücher, also es müssen nicht Neuerscheinungen sein, sondern Sie gucken eben auch so auf in Antiquariaten oder aber auch überhaupt abgelegte Bücher. Ist Ihnen, Sie lesen, müssen nicht das Aktuelle lesen?
Ja, also ich habe früher total viel gelesen. Ich lese jetzt leider gar nicht mehr so viel. Als Kind habe ich ganz viel gelesen und ich bin, lasse mich aber immer noch sehr ansprechen von interessant anmutenden Titeln oder auch Inhalten und also beides. Und es gibt ja oft also abgelegte Bücher auf Papiercontainern oder so. Und das tut mir immer total leid, weil wenn es regnet, dann werden die ja alle nass und ich habe sie auch schon in Taschen gepackt, damit sie geschützt sind oder sowas. Also so geht es mir auch. Also ich finde das ein Sakrileg, Bücher wegzuwerfen, das finde ich ganz.
Ich glaube, hier wird genickt, oder? Weißt du, diese ganzen einmal gelesenen Bücher, dann es gibt ja ganz viele diese Telefonzellen, wo Bücher reingestellt werden, Herr Palin.
Ja, ich finde das eigentlich toll, diese ganze Buchkultur.
Das ist auch toll. Diese, nur eben, wenn man diese auf Papiercontainer legt, so ohne Schutz.
Ach ja, da, die müssen dann gerettet werden von Ihnen.
Ja, das schmerzt mich geradezu.
Und auch, dass diese Buchkultur wirklich eigentlich ja so groß ist. Ne? Die ist nicht nur Buchhandlung und Leser, sondern da gibt es eben diese Oxfam-Shop, was Sie gesagt haben, und es gibt diese Telefonzellen zum Tauschen und sowas alles. Ich habe jetzt eine Bank vorm Laden stehen, da habe ich ein Buch angekettet von Fernando Pessoa. Und das soll aber ganz bewusst diesem Wetter auch ein bisschen ausgesetzt sein. Man kann sich da hinsetzen und das lesen, aber ich finde es eigentlich schön, wenn in 2 Jahren das auch so ein bisschen abgewettert ist.
Ja, okay, das ist noch ein anderer Aspekt, das stimmt.
Und also Pilze zwischen den Seiten wachsen.
Ein Buch anzuketten, das finde ich toll, danke.
Ja, mein Vertrauen ist dann nicht so groß, dass es die Nacht übersteht, ehrlich gesagt.
Das ist sonst Liebe.
Das stimmt. Also kann jeder sich da hinsetzen, also das finde ich ja eine tolle Idee. Ja,
sie kommen vorbei, trauen sich vielleicht nicht rein, weiß ich nicht, gibt es ja manchmal. Und dann kann man da sitzen und sich, Pessoa eignet sich dafür, weil das sind immer so kurze Abschnitte, die irgendwie immer einen guten Gedanken haben. Und dann habe ich gedacht, das muss da draußen hin.
Also, Fernando Pessoa, eine Empfehlung auf jeden Fall, ob angekettet oder nicht angekettet, Christine Dannenberg. Dankeschön für Ihren Anruf. Ein schönes Wochenende wünsche ich noch. Geschrieben hat uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de Franz Preisler und der empfiehlt Pauline Getsch, Pharao. 1984 erschien, Titel der Originalausgabe The Twelfth Transforming. Die Handlung spielt im alten Ägypten, schreibt er, der 18. Dynastie, circa 1350 vor Christus. Die zentrale Figur ist trotz des deutschen Titels des Romans Pharao die Gottkönigin Theje. Weitere wichtige Protagonisten sind ein sterbender Mann und dann zählt er hier einige auf. Getsch hat eine Reihe von Romanen geschrieben, die im alten Ägypten spielen. Ideale Urlaubslektüre. Man taucht in eine fremde Welt ein, die sich in einigen Punkten von unserer vielleicht gar nicht so sehr unterscheidet. Im Roman ist es oft heiß bzw. schwül, was ja zunehmend auch unser Problem wird. Und der Roman ist vielleicht ideal für weibliche Führungspersonen wegen der zentralen Figur Theje. Und dann hat er noch einen Tipp, aber jetzt erstmal den nochmal genannt, Pauline Getsch, Pharao. Der nächste Tipp, wo ein Mann an der Seite dieser Führungsperson steht, der Gilgamesch-Epos. Also so mal so ganz in andere Zeitenwelten abtauchen, Herr Palent. Mhm. Was würden Sie da noch einen Tipp zur Seite stellen?
Ich habe jetzt von einem tollen Buch erfahren, aus Italien, mit so einer bisschen leicht flapsigen Formel irgendwie, nämlich der Beyoncé des Barock. Da geht es nämlich um Artemisia Gentileschi, eine Malerin eben aus der Barockzeit in Italien. Und die sozusagen erst verbannt wurde, dann wiederkommen durfte und von allen bewundert wurde. Also insofern, das ist ein tolles Buch und das heißt Artemisia Gentileschi und der Zorn der Frauen.
Artemisia Gentileschi und der Zorn der Frauen. Und von wem geschrieben?
Gabriela Jaskula.
Gabriela Jaskula.
Okay. Genau. Und man merkt sich eigentlich dann doch nur diese Formel Beyoncé des Barock.
Also wenn Sie den googeln, dann werden Sie wahrscheinlich auch bei dem Buch landen. Miriam Glaser hat uns geschrieben, sie schreibt dazu, sie sei Buchhändlerin, aber seit April in Rente. Aber die Bücher sind natürlich weiterhin die Begleiterinnen ihres Lebens. Sie empfiehlt uns Schiffsmeldung von Annie Prue. Keul, sagt sie dazu inhaltlich, ein armes Schwein in jeder Beziehung, sieht nicht gut aus, Ehefrau geht fremd, Töchter sind auch fürchterlich, beginnt ein neues Leben in einem extrem unwirtlichen Ort. Was ihm dort geschieht, wie es ihm gelingt, sein Schicksal umzudrehen und dass es ihm das erste Mal gut geht, ist aberwitzig, irre und ermutigend, ergreifend und lustig. Also haben wir nochmal wieder ein lustiges Buch.
Lustig ist gut, aber Annie Prue ist wirklich toll. Das ist ja auch verfilmt worden, dieses Schiffsmeldung, großartiger Roman. Und sie hatte ja, die ist ja jetzt schon 89 und wird, glaube ich, dieses Jahr 90. Und ich hatte letztes Jahr ein Buch von ihr gelesen, wo sie über Moore schreibt. Und da dachte ich, okay, ja, so ein Sachbuch. Aber das liest sich auch wie ein Roman. Das ist ganz toll, wie sie da so durch die Kulturgeschichte der Moore stromert und in der Literatur nachguckt, aber eben auch selber tätig wird und sich das alles anguckt. Und das hat sie in der Corona-Zeit angefangen zu recherchieren, als man eben nicht reisen konnte. Und was die in ihrem Alter auch fertig bringt, da noch an Welthaltigkeit und Anschaulichkeit und Sinnlichkeit in dieses Buch reinzubringen. Man wird so ein richtiger Moor-Fan und versteht auch, was für ein wichtiger Kulturraum, für eine Kulturlandschaft. Das ist, wie setzt sich auch für den Klimawandel ein. Also wirklich eine beeindruckende Person, diese Annie Prue, finde ich.
Und deswegen buchstabiere ich vielleicht den Namen mal, weil wenn man die googeln will, dann ist das vielleicht nicht ganz so einfach. Annie Prue wird geschrieben A-N-N-I-E, der Vorname, und dann Prue, P-R-O-U-L-X. P-R-O-U-L-X, also Schiffsmeldung oder das neuere Buch über die Moore. Eine Empfehlung hier. Eine Empfehlung unserer Hörerin Angelika Weltmuni. Für die Sommermonate empfiehlt sie Hitler, Stalin, meine Eltern und ich von Daniel Finkelstein. In der deutschen Übersetzung von Barbara Schaden, der Titel der englischen Originalausgabe Hitler, Stalin, Mom and Dad, eine sehr persönliche, traurige und gleichzeitig das Leben feiernde Geschichte zweier Familien. Sagt Ihnen euch was?
Nee.
Also auch eine Empfehlung.
Ja, muss man
an die Seite hier der Buchhändler und Rezensentinnen. Angelika Weltmuni, Hitler, Stalin, meine Eltern und ich von Daniel. Achso, Entschuldigung, Angelika Weltmuni, müssen Sie, das ist unsere Hörerin, die es empfiehlt, merken, wenn Sie das Buch lesen wollen, müssen Sie sich Daniel Finkelstein, Hitler, Stalin, meine Eltern und ich. Und jetzt, welchen Hörer wollen wir jetzt dran nehmen? Die Leitungen sind natürlich voll. Frank Mertens, schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen zusammen in die Runde.
Sie lesen auch regelmäßig und haben jetzt das Buch gerade mal weggelegt, um zu telefonieren?
Ich bin krank mit dem Lesen. Ich bin Bücherwurm.
Also.
Ich habe von dem Zeitpunkt an, wo ich lesen konnte, von der Schule her, Bücher gelesen bis zum geht nicht mehr. Ich kann einfach nicht aufhören. Mich packt dann der Rappel und bis zum Ende.
Ne? Bis zum Ende. Sehr schön. Ah, apropos, bis zum Ende. Also das heißt, Sie lesen ein Buch auch immer durch, ob es Ihnen gefällt oder nicht?
Was? Ja, da ein Buch habe ich, wo ich dran hake, wenn ich das mal kurz erwähnen darf.
Bitte.
Und zwar von Yang Shang, Wilde Schwäne.
Mhm.
Da geht es um die Frauen meiner Familie, eine Geschichte aus China im 20. Jahrhundert. Also ich habe es jetzt schon 2-3 Jahre, ich komme einfach nicht weiter. Ich bin bis zur Seite 372 gekommen, ich hatte es einem Bekannten ausgeliehen. Der ist auch bis zu dieser Seite gekommen und schreibt mir dann auf den Zettel, weiter geht's nicht.
Ja, aber jetzt müssen Sie mal verraten, warum? Warum, was ist denn mit dieser Seite los?
Das ist so schwer, was mit diesen Menschen in China passiert.
Ach so, fürchterlich. Man hält es nicht aus, oder wie?
Ja. Okay. Ja. Also da brauchen Sie wirklich wieder eine Energie, um weiterlesen zu können, ja?
Okay.
Jetzt zum Beispiel die Bücher, die ich erwähnt habe, Archipel Gulag 1 und 2 von Alexander Solzhenitsyn, ja?
Das ist ja nun auch keine gerade leichte Lektüre.
Ja, das sind 3000 Seiten, ja, also pro Band 1000 Seiten. Aber Sie glauben nicht, ich habe angefangen, ich habe nicht mehr aufhören können, ja? Und dann ist es noch interessant, das ist ja für die heutige Zeit interessant, viele Leute sollten das mal lesen, dann wüssten sie, mit wem wir uns konfrontieren, und zwar mit Putin, denn der war ja KGB-Chef in der Ex-DDR. Ne? Mhm. So, das ist also, da muss man sich Zeit nehmen, und dann habe ich noch was Negatives dahingehend. Ich kann mich richtig komischerweise in diese Situation hineinversetzen, ja, wenn ich ein Buch lese, ja.
Also Sie kriechen dann da so richtig rein, aber ich wollte gerne bei einer Sache nochmal bleiben, weil Sie uns gerade gesagt, also Sie lesen durchaus auch, ich sage jetzt mal, schwere Literatur, inhaltlich sehr fordernd und auch mit schrecklichen Situationen gespickt, ja. Denn Archipel Gulag, weil Sie, ich hänge noch so ein bisschen, das eine Buch legen Sie weg, weil die Situation so fürchterlich ist. Alexander Solzhenitsyn, sind Sie dran geblieben, 3000 Seiten, was ist das?
Ja. Da bin ich dran hängen geblieben, weil das hat mich so fasziniert. Und angefangen hatte ich mit Solzhenitsyn vor ca. 35 Jahren und habe da angefangen, ich habe nicht mehr aufhören können. Ja. Und das ist bei mir so drin, bloß diese wilde Schwäne, ich brauche gedanklich Distanz dazu, um das zu verkraften, was da beschrieben wird. Ja. Und das im 20. Jahrhundert, ja.
Und wenn man über Alexander Solzhenitsyns Archipel Gulag redet, muss man ja eigentlich auch über Walam Schalamow reden. Ich weiß nicht, ob Sie den gelesen haben. Da gibt es verschiedene Bände, sehr viele bei Matthes und Seitz. Sehr entscheidend sind eigentlich vier Bände, deren Titel wir vielleicht nachher noch kurz nachtragen, muss ich gucken. Aber das sind Erzählungen aus dieser Welt des Gulag. Ich habe irgendwann mal gedacht, das ist eigentlich wie ein Hemingway der Lager. Das liest Man liest das atemlos, das ist so schrecklich großartig gemacht, weil man eben dann dort so nah drin ist in dieser sehr erbarmungslosen Welt. Ja,
ja, da muss ich Ihnen recht geben, und wenn Sie den Archipel Gulag lesen, ja, Solzhenitsyn beschreibt genau diese Sachen so. Ja, also mir sind manchmal die Haare zu Berge gestanden, was ich da gelesen habe, wie es in diesen Lagern zugeht, wie die Menschen da gelebt haben, ja. Das ist also schon der Hammer, ja. Bloß, ich hätte mir gewünscht, zum Beispiel ein Herr Schröder und unser Bundespräsident hätten die Bücher auch gelesen, dann hätten sie eine ganz andere Einstellung zu dem Putin gekriegt, ja. Das ist mal so meine Meinung, ja.
Herr Mertens, ich will die einfach nochmal gleich nennen. Also Alexander Solzhenitsyn, Archipel Gulag. Gut, das sagt wahrscheinlich doch vielen etwas, aber viele haben sich vielleicht noch nicht rangewagt. Von Ihnen jetzt nochmal die dringende Empfehlung, Walam Schalamow.
Genau, und die Bände heißen Durch den Schnee oder eben Künstler der Schaufel, Die Auferweckung der Lerche. Das sind diese wirklich sehr intensiven Erzählungen aus dieser Welt der Kolyma. Mhm.
Und tatsächlich Schalamow geschrieben, wie man es spricht, mit Schalamow. Dankeschön für Ihren Tipp, Herr Mertens. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ich hatte noch zwei Sachen gesagt, und zwar die 7 Säulen der Weisheit von E.T. Lawrence. Mhm. Und dann noch ein Hörbuch.
Na, dann das auch noch, und dann müssen wir die nächsten Hörer mal dran nehmen.
Ja, ist in Ordnung.
Und Sie müssen Ihre Stimme schonen, merke ich.
Ja, tödliche Schatten, tröstendes Licht. Da geht es darum, ein Franziskaner in Uniform.
Herr Mertens, wir erlösen Sie jetzt mal. Ich sage die Titel nochmal und wir gucken direkt nochmal nach, und vielleicht tragen wir es dann einfach nochmal nach. Tödliche Schatten, tröstendes Licht. Tröstendes Licht, so, dann habe ich mir schnell notiert. Und das ist von E.T. Lawrence sind, von E.T. Lawrence sind die 7 Säulen der Weisheit. Das legen Sie uns auch sehr ans Herz. Herr Mertens, jetzt mal die Stimme schonen und vielleicht einen kleinen Tee trinken. Danke für Ihre Tipps. Ich wünsche ein schönes Wochenende.
Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ja,
ja, und Sie hören weiter zu, was wir hier so weiterempfehlen. Herbert Bugnoli ist am Telefon. Schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag, ich grüße Sie.
Was ist denn auf Ihrem Nachtschrank oder Lesetischchen gerade ganz oben?
Der Autor heißt Fernando Aramburu. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausspreche. Und der Titel des Romanes, der über 800 Seiten hat, ist Die Mauersegler. Und der Grund, warum ich auf dieses, oder der Anlass, warum ich auf dieses Buch gekommen bin, das hat mich eben erinnert an diese Buchkultur, die eine Teilnehmerin da ausgesprochen hat, die da auf ihren, bei den Bücher, Müll,
Tischen, ja.
Der, ja, so, bei mir war es ein bisschen nicht ganz so schlimm. In einer Buchhandlung draußen habe ich dieses Buch gefunden auf einem Wühltisch als Mängelexemplar und es hat 8,95 gekostet. Da habe ich mir gedacht, oh, toller Titel, 800 Seiten, 8,95, das kaufe ich. Nun, ich bin nicht enttäuscht worden. Es geht um einen Philosophielehrer an einem Gymnasium, der Riesenprobleme hat mit seiner Familie, mit seiner Umwelt. Seine Frau will sich von ihm trennen oder trennt sich von ihm. Sein Sohn, mit seinem Sohn hat er Probleme. Er nimmt ihn nicht ganz für voll. Er ist der Sohn. Er hält ihn für ein bisschen unterbelichtet. Er hat einen Freund, der bei einem Anschlag auf die Madrider U-Bahn von terroristischen Anschlag eine Unterschenkel verloren hat. Er nennt ihn zärtlich Humpel. Ohne, dass er dem Freund das sagt, also er nennt ihn für sich Rumpel. Er hat eine Mutter, die im Altenheim ist. Er hat einen Vater, der bereits gestorben ist, der aber Kommunist war und als Kommunist seinen Sohn in der Kindheit immer ganz streng ihn in diese Richtung erziehen wollte.
Was hat ihn an diesem Buch, was hat Sie besonders fasziniert an diesem Buch?
Was mich besonders fasziniert hat, ist, wie er seine Familiengeschichte so Revue passieren lässt und letztlich zu dem Schluss kommt, es lohnt sich nicht mehr zu leben. Also ich habe die beste Zeit hinter mir. Und was, um jetzt zur Buchkultur zu kommen, dieser Running Gag ist, dass er seine Bücher, er besitzt unheimlich viele Bücher, dass er die an allen möglichen Stellen deponiert, zum Beispiel auf einer Bank im Park und dann beobachtet, wie die Leute, die vorbeigehen, was sie damit machen. Packen die das ein, lassen sie es liegen, blättern sie drin rum und das hat so eine gewisse buchkulturellen Aspekt.
Also, ein Buch über die Buchkultur, sagt Ihnen das was, Herr Parlent? Haben Sie?
Ich finde das ja ganz toll und das ist sozusagen die größte Sorge aller Leser ist ja, Mensch, was passiert denn mal mit meinen Büchern? Mhm. Ich weiß es auch manchmal nicht so genau, was man da eigentlich antworten soll. Also einerseits natürlich ein Mut, die Geschichten müssen eigentlich unter die Leute. Also vielleicht ist ja dieses Beispiel, was der Herr gerade erzählte, aus diesem Roman ja ganz richtig. Legt die Sachen einfach irgendwo hin und sie werden Wege finden, die nicht gleich in die blaue Tonne wandern. Und andererseits, ja, es gibt so viele Bücher, also man weiß, man wird die Geschichten vor allem nie erfahren. Das ist ja das vielleicht nicht Tröstende, aber irgendwie auch ein bisschen hart, ja, dass man das nicht weiß. Aber es wird jemanden geben, der das vielleicht auch erreicht, ja.
Auf jeden Fall eine schöne Idee, ein Buch über, also wo auch Bücher und dass der Umgang mit Büchern eine Rolle spielen.
Ja.
Herr Bugnoli, danke schön dafür. Ich nenne nochmal Die Mauersegler von Fernando Aramburu.
Ja,
ich danke ganz herzlich für Ihren Anruf.
Ich danke Ihnen.
Jetzt lese ich mal die E-Mail vor von Regina Lotzmann. Sie empfiehlt 2 SchriftstellerInnen. Batya Gur, Krimis einer israelischen Schriftstellerin, die leider viel zu früh verstorben ist. Vielleicht nehmen wir das mal zum Anlass, Andrea, über Krimis zu reden.
Krimis habe ich relativ spät erst so entdeckt für mich, erst vor ein paar Jahren, weil ich sowas gesucht habe, was eben in meiner Arbeit weniger vorkommt, um so ein Gefühl von freier Wahl noch zu haben. Und dann war ich wirklich, muss ich gestehen, total überrascht, wie hochwertig literarisch da viele Autoren sind. Zum Beispiel habe ich Simone Buchholz entdeckt und da haben wir auch festgestellt, dass wir sogar zusammen in der Schule waren. Das hat mich natürlich noch mehr motiviert, ihre Bücher zu lesen. Die spielen alle in Hamburg-St. Pauli, die Krimis. Paris, um so eine tolle Staatsanwältin, Chastity Riley, und die ermittelt da. Und die sind so atmosphärisch dicht und sprachlich besonders. Sie hat so einen richtigen Buchholz-Sound kreiert. Das Wetter zum Beispiel spiegelt eigentlich immer die Seelenlagen der Protagonistin. Und also da kann man sich so wirklich in eine andere Welt wegtragen lassen, die aber trotzdem ganz, ganz gegenwärtig ist und ganz viel auch mit den Abgründen unserer Seelen zu tun hat. Also ich finde, Krimis sind schon sowas, wo man einfach mal woanders ist.
Ja. Hast du Batjagur auch gelesen?
Nee, das kenne ich jetzt nicht.
Also Batjagur bleibt die Empfehlung von Regina Lotzmann. Krimis eben, der israelischen Schriftstellerin, legt sie uns sehr ans Herz. Und Oskar Maria Graf, ein bayerischer, pazifistischer Schriftsteller, der emigrieren musste. Besonders von ihm würde sie uns empfehlen, Das Leben meiner Mutter und Wir sind Gefangene, typisch für ihn. Er beschwerte sich, dass seine Bücher bei der Bücherverbrennung nicht verbrannt wurden. Oskar Maria Graf, also Das Leben meiner Mutter und Wir sind Gefangene. Empfehlung unserer Hörerin Regina Lotzmann. Und jetzt am Telefon begrüße ich Bernhard Möstl. Schönen guten Tag, Herr Möstl.
Ja, guten Tag.
Sie haben auch Bücher, die Sie uns unbedingt in unseren Ferienkoffer packen wollen?
Ja, es gibt ja so viele Bücher, die man reinpacken könnte. So viele Koffer gibt es wahrscheinlich gar nicht. ja, ich habe das zum Anlass genommen, auch anzurufen, weil ich habe erst vor ein paar Jahren mit dem Lesen angefangen. Und ich muss sagen, es ist wirklich eine wunderbare Sache. Ich habe immer so das Gefühl, es lösen sich Knoten im Kopf, wenn ich lese.
Darf ich ganz kurz mal nachfragen? Sie haben erst vor ein paar Jahren angefangen zu lesen. Wie meinen Sie das? Sie haben sonst immer nur Zeitung gelesen oder?
Ja, ich war so ein Zeitungsleser und natürlich so während der Schulzeit ein bisschen gelesen, aber dann im jungen Erwachsenenalter eigentlich so gar nichts mehr gelesen.
Okay, und dann wieder angefangen, mal wieder zum Buch gegriffen.
Genau, vor ein paar Jahren wieder zum Buch gegriffen und ich muss sagen, es gibt ja unzählige Empfehlungen und so weiter. Und da hätte ich auch eine Frage an die Anwesenden bei Ihnen im Studio. Wie ist es denn eigentlich, wenn man ein Buch überhaupt nicht mag und oder nichts mit dem Buch anfangen kann? Lesen Sie das dann alle zu Ende oder legen Sie das dann auch weg? Weil ich habe schon viele Bücher weggelegt.
Ich auch. Also ich finde, dafür ist die Lebenszeit zu kurz. Es gibt so viele Bücher, die sich lohnt zu lesen und ich lege die inzwischen schamlos zur Seite, wenn es mir nicht gefällt. Aber ich muss sagen, es beeindruckt mich auch, wenn Leute Bücher, die ihnen nicht gefallen, hunderte von Seiten, ich erinnere mich noch, ich war sehr gut befreundet mit einer Altäbtissin in einem Benediktinerinnenkloster, da wird ja viel gelesen und die hatte wirklich auch ein ausgeprägtes Interesse an der Gegenwartsliteratur. Und da hatte ich ihr bei einem meiner Besuche von Karl-Uwe Knausgard Sterben mitgebracht. Und als ich beim nächsten Mal da war, habe ich gefragt, und Mutter Gabriel, wie hat Ihnen das Buch gefallen? Da meinte sie, naja, also die ersten 300 Seiten haben mir eigentlich nicht gefallen, aber dann wird das Buch ja noch richtig toll. Und da muss ich ganz oft dran denken, wenn ich so ein Buch nach 40 Seiten weglege, dann denke ich, die Mutter Gabriel, die hätte es bis zu Ende gelesen. Schon toll, oder?
Ja, also ich muss konkret, vorhin wurde ja auch Dunkelblum genannt, von der Melasse heißt es ja, glaube ich.
Menasse, Eva
genau,
Menasse.
Ja, habe ich auch gelesen. Ich muss sagen, ich glaube, 80 Seiten vor Schluss habe ich es wieder zurückgegeben.
80 vor Schluss, da hätten Sie, aber die 80 Seiten hätten Sie dann auch noch schaffen können.
Ja, das ist ja das, was ich meine. Ja. Und aus diesem Grund gehe ich ganz gerne. Ich bin in zwei Büchereien angemeldet und ich gehe gerne in die Bücherei und leihe mir Bücher. Und eine ganz tolle Erfindung kann ich nur empfehlen, E-Reader, und in der Bücherei sich anzumelden. Da kann man die Bücher dann auch gut Probe lesen.
Also ich habe ja zwei Weglegestapel. Also der eine ist natürlich der, wie Sie sind, dass man irgendwie schon relativ zügig, aber merkt nach 20, 30 Seiten, oh, das wird nichts mit mir und diesem Buch. Und dann habe ich aber noch den anderen, wo ich merke, ich bin nur momentan überfordert. Ich habe letztens ein tolles Buch gelesen von Han Kang, also einmal angefangen, ich glaube sogar zweimal angefangen, Griechischstunden heißt das. Und da merkte ich, ich krieg's gerade nicht hin. Ich schaffe die Konzentration nicht, weil das so ein dichter Text ist. Die will so viel von mir. das kann ich gerade nicht leisten. Und ich wusste aber, es kommt der Tag. Und der Tag kam, der kam dann auch irgendwann. Aber
und dann haben Sie es gelesen.
Und dann habe ich es doch durchgelesen, ja. Und weil manchmal ist ja schon ein bisschen Arbeit. Also gerade wenn man.
Oder auch lebensgeschichtlich, manchmal passt das ja irgendwie scheinbar gar nicht so in die Phase, in der man gerade ist. Und dann, wenn man es 20 Jahre später oder 10 Jahre später nochmal in die Hand nimmt, ist man ja selber auch ein anderer Mensch und passt dann vielleicht auch besser zu diesem Buch. Das ging mir schon öfter mal so.
Aber mein zweiter Stapel, der hält nicht. Na, gut, 10 Jahre lasse ich es nicht stehen. Mhm. Aber ich würde dann wahrscheinlich nochmal darauf zurückkommen. Das ist schon richtig. Aber 80 Seiten Vorschluss habe ich, glaube ich, noch nie aufgehört. Das hat ja auch 500 Seiten.
Ich schon. Und dann hat mich der Autor, mit dem ich über das Buch sprechen musste, dann auch erwischt, dass ich den Schluss nicht kannte. Es war ein bisschen peinlich, aber er hat mir dann verziehen und meinte, ja, ich habe ja gemerkt, dass Sie den Rest kannten. Aber ich war wirklich einfach abends eingeschlafen.
Aber Herr Möstl wird wahrscheinlich nicht von Frau Menasse angerufen, oder? Wollen wir es weitergeben? Und die fragt dann nach. Aber Herr Möstl, ich muss sagen, also ich finde, die 80 Seiten hätten sich noch gelohnt, sage ich jetzt mal aus meiner Lektüre des Buches.
Vielleicht leihe ich es mir ja noch mal aus.
Wollte ich sagen, also Sie haben ja immer die Möglichkeit, in die Bücherei weiter wieder zu gehen.
Aber ich finde ja auch toll, Herr Möstl, dass Sie sagen, Sie haben so spät angefangen oder wieder angefangen zu lesen. Das finde ich ja ganz toll. Wir können alle Eltern beruhigen in diesem Land, die irgendwie an ihren pubertären Kindern verzweifeln. Ich zum Beispiel habe auch erst kurz vor dem Abitur angefangen zu lesen, so richtig. Vielleicht habe ich irgendwie wenn es hochkommt, ein Dutzend Bücher geschafft vorher und dann ging es aber richtig los. Also insofern, man
Sie
kann wirklich entspannt
sein. Sie haben erst als
Abiturient
angefangen zu lesen, sind jetzt Buchhändler von Herzen.
Da hatte ich die Woche auch einen, den Mike Altwicker, wir haben ja immer diese Buchhändler-Rubrik und der erzählte auch, hoffentlich hört meine Mutter jetzt zu, meinte er, weil ich ihn gefragt habe, haben Sie auch als Kind schon so viel gelesen? Ich habe nämlich gar nicht gelesen und meine Eltern waren schon ganz verzweifelt und dann gab es eben so ein Erweckungserlebnis und plötzlich war er Leser und ist sogar Buchhändler geworden. Das ist schon lustig.
Also, finde ich großartig. Aber Herr Möstl, was war denn das für ein Buch, was Sie dann wieder erweckt hat?
Das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich hab jetzt wirklich in den letzten Jahren so im Monat 2 Bücher gelesen. Es waren viele Bücher. Also Ralf Rothenbacher,
ja, einer meiner Lieblinge.
Sterben
im Frühling sterben.
Das
großes
sagen,
Buch.
Ja, also das hat mich tief berührt, sehr ergriffenes Buch, bekomme ich fast noch Gänsehaut und würde ich auf alle Fälle auch noch einmal lesen. Mhm. Ja, das war so ein Buch und da habe ich natürlich dann auch die anderen noch von ihm so gelesen. Ja.
Da kann man auch alle lesen eigentlich, Ralf Rothmann.
Genau, das war schon eine tolle Sache. Das Buch, was ich jetzt empfehlen würde oder was mich auch persönlich sehr berührt hat, ist vom Christian Baron, Ein Mann seiner Klasse. Und darin wird geschildert, wie er so aus seinen familiären Strukturen ausbricht und dass das auch gar nicht so leicht ist. Und ja, im gleichen Atemzug ist da im Prinzip auch Edouard Louis zu nennen. Und das fand ich sehr interessant, wie offen und schonungslos auch sie aus ihrem Alltag berichten, ohne sich dafür zu schämen und auch sich nicht zu grämen.
Ich lese Nicken hier im Studio.
Ja, das ist so eine schöne, also ich dachte gerade an die Autorin Dennis Ode.
Ich auch.
Nach ihrem jetzt letzten Buch Ich stelle mich schlafend, vorher gab es das Buch Streulicht, was einfach so eine Welt einmal öffnet, genauso wie die Autoren, die Sie gerade genannt haben, jenseits des sozusagen privilegierten Bildungsbürgertums. Und das ist ganz toll, auch dass das dann in so einer Selbstverständlichkeit erzählt wird, diese Geschichten. Und man irgendwie Kontakt dazu hat, denn außer in der S-Bahn oder im Fußballstadion oder irgendwie bei solchen Sachen, man kommt ja so selten mit anderen Menschen irgendwie in Berührung und dann übers Lesen eigentlich.
Aber das ist ja auch ein großes Thema, so in der Gegenwartsliteratur, diese sozialen Unterschiede. Mhm. Gibt es ja auch schon einen Begriff dafür, Klassismus. Weiß ich nicht, ob es das so richtig trifft, aber ich finde es gut, dass das jetzt eben so ein wirkliches Thema auch nochmal ist, weil das ja auch Mut macht. Also gerade bei dieses Buch von dem Christian Baron, dass jemand so einen Aufstieg hinlegen kann, dass der das schaffen kann. Natürlich mit Hilfe von einer Lehrerin beschreibt er ja ganz, ganz gut und eine Tante, die ihn auch sehr unterstützt hat. Aber ich finde, er beschreibt auch sehr, sehr gut, dass man dieses Gefühl nie los wird, irgendwie falsch zu sein, ja, dass er dann eben in der Redaktion sitzt, in der er jetzt arbeitet und immer denkt, ich gehöre doch hier gar nicht hin. Und ich glaube, das ist wirklich hilfreich für viele Menschen, die eben so einen Bildungsaufstieg hingelegt haben, dass man sieht, okay, da gibt es ganz viele Leute, denen es so geht, ich bin damit nicht allein, ich muss mich dafür nicht schämen. Und da kann Literatur, finde ich, auch so ein totaler Mutmacher sein.
Also nenne ich die Bücher auf jeden Fall nochmal. Ein Mann seiner Klasse von Christian Baron und Dennis Ode wurde hier empfohlen. Hier wird geschrieben Dennis mit Z hinten und O-H-D-E für alle, die sich das vielleicht jetzt mitnotieren wollen. Welchen Titel würden Sie da empfehlen, Dennis Ode?
Beide Bücher, am besten Streulicht und Ich stelle mich schlafend. Das ist, ich mag die Autorin unheimlich gern, weil auch jemand Junges da ist, die es unheimlich ernst meint, mit dem Schreiben und mit dem Geschichten erzählen und es eben nicht auf so einen Aktivistenbegriff irgendwie reduziert, sondern es wirklich als Erfahrung uns schildert. Ja.
Also vielleicht auch noch eine Empfehlung an Sie, Herr Möstl.
Ja, habe ich schon registriert, abgespeichert und
wird bei dem nächsten Bibliotheksbesuch ausgeliehen.
Ganz genau. Herzlichen Dank.
Ich danke für den Anruf hier. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen noch.
Ebenso. Wiederhören.
Erika Hasselberg, die schlägt uns vor, Wir sehen uns am Meer von Dorit Rabinian. Das Buch ist zwar aus dem Jahr 2016, aber aktuell. Es geht um eine, wie sie schreibt, junge Israelin, lernt in New York einen palästinensischen Künstler kennen. Die beiden verlieben sich und wissen, dass diese Liebe zeitlich begrenzt ist. Nach Rückkehr in ihre Heimatländer werden sie sich nicht mehr sehen können. Es ist eine wunderbare Romanze, die das Leben in New York schildert, vor dem politischen Hintergrund, der die beiden in der Heimat erwartet. Eine Geschichte, die heute aktueller denn je ist. Wir sehen uns am Meer von Dorit Rabinian. Wie ist das eigentlich, Herr Pallent, wenn Leute in die Buchhandlung kommen und sagen, die Situation in Israel-Palästina beispielsweise oder in der Ukraine bewegt mich so, ich möchte da mehr drüber erfahren. Wie fangen Sie dann an, da Bücher zu empfehlen? Also jetzt zum Beispiel so etwas ist da.
Ja, ich habe immer so eine kleine Ecke oder irgendwas gebaut, wo man so Bücher aus verschiedenen Perspektiven zu diesem Thema versammelt. Und eigentlich ist es ja das Beste, wenn sich die Leute dann sich das einfach mal ansehen, denn das ist so polarisiert schon in den Meinungen, mit denen man vorher hinkommt und was haben möchte. Ich glaube, wenn man dann nur so ein bisschen leitet und sagt, hier, das sind die Sachen und schauen Sie mal, dann ist es eigentlich für mich irgendwie am besten, weil ich habe ja keinen missionarischen Eifer bei diesen Themen. Also jeder kann seine Meinung sich bilden, wie er möchte.
Aber Sie setzen sich eben hin und stellen zu so Themen, die uns jetzt hier so umtreiben, eben genau solche Tische zusammen, wo viele Meinungen zur Sprache kommen.
Mhm. Das ist schon der Gedanke, zu schauen, was haben wir denn für Stimmen, was haben wir für Geschichten, nicht nur neue, sondern eben auch ältere Sachbücher. Das war bei dem Ukraine-Krieg eigentlich so. Und ja, dann muss man irgendwann mal sagen, jetzt haben wir leider schon wieder irgendwie ein neues Thema. Die Bücher bleiben da, aber dann so ein Zwischending, will man immer nur Spielball dieser Abfolgen sein, das ist eigentlich auch nicht so ein toller Gedanke, sondern man lässt es stehen, aber natürlich gibt es dann wieder auch andere Themen, ja.
Du nickst gerade?
Ja, finde ich auch. Also die Themen jagen sich ja gegenseitig, die Krisen und Kriege, und da kommt man ja oft gar nicht mehr hinterher. Also habe ich auch gerade gedacht, wie sie das machen, dann immer wieder was Neues aufzulegen. Manchmal ist es ja vielleicht auch ganz wohltuend, wenn man dann was Allgemeineres liest, was sich eben mit so grundphilosophischen Überlegungen oder weiß ich was beschäftigt, die einem aber trotzdem helfen, diese Dinge besser zu verstehen.
Das gibt es ja eh bei mir in der Buchhandlung. Wir haben ja sozusagen eine große geisteswissenschaftliche, philosophische Abteilung. Und insofern ist das eh immer da. Also alle, die irgendwie sich irgendwas fragen, werden vielleicht da auch eh schon fündig. Und dann noch zu den Spezialdiskursen irgendwie was dazu haben. Ja.
Ja, also erzählt hier aus seinem Buchhändleralltag Felix Pallent von Knesebeck 11, Andrea Gerg, Moderatorin im Deutschlandfunk Kultur und Autorin, ist zu Gast. Also, Wir sehen uns am Meer, eine Empfehlung unserer Hörerin. Wir sehen uns am Meer von Dorit Rabinian geschrieben. Und am Telefon begrüße ich jetzt Ruth Schmid. Schönen guten Tag, Frau Schmid.
Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich drankomme tatsächlich. Ja. Hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie, genau. Und sind gespannt, was Sie gerne lesen.
Genau, ich hatte die Empfehlung genannt, oder meine Empfehlung ist von Ulla Hahn. Das sind mehrere Bücher. Das erste ist Das verborgene Wort. Setzt sich dann fort mit Aufbruch und Spiel der Zeit. Und dann gibt es noch ein viertes, das hat mich nicht mehr ganz so angesprochen. Aber diese Bücher haben mich wirklich begeistert, habe ich sehr gerne gelesen.
Was hat Sie daran begeistert?
Ich finde, dass diese Bücher in mir was berührt haben, wie es eben wenig Büchern gelingt, wo ich mich angesprochen gefühlt habe. Ich habe mich wiedergefunden in den, wie die Autorin schildert, wie sie sich durchs Leben kämpft. Mhm. Also wie so sie mit den Schwierigkeiten, die das Leben ihr bietet, wie sie damit umgeht. Also was das in ihr im Inneren bewegt. Und das hat mich sehr angesprochen. Aber auch die Geschichte, wie sie gefördert wird. Also sie kommt im Nachkriegsdeutschland in einer sehr einfachen Familie zur Welt und hat es dann nicht einfach, genau, mit viel Armut dieser Zeit. Aber dann wurde erkannt in der Schule, was sie kann, und sie ist gefördert worden. Und dann wurden die Eltern überredet, sie doch auf ein Gymnasium zu schicken. Und ja, das hat mich irgendwie berührt, wie Menschen das Potenzial in ihr gesehen haben und sie gefördert haben und ja, ihr damit einen Weg in die Literatur ermöglicht haben.
Und immer wenn von Ulla Hahn was kommt, dann gehen Sie los und kaufen ein Buch von ihr?
Also nein, das kann ich nicht sagen. Ich habe dann von ihr auch Gedichtbände gelesen. Zu Gedichten habe ich einfach nicht so den Zugang. Aber ich bin auf jeden Fall aufmerksam, was so sich da auf dem Markt tut. Ja, das schon.
Okay, also Ulla Hahn, möchtest du was sagen?
Ja, mir fiel sofort ein, als ich das jetzt gehört habe mit dieser Frau, die gefördert wird. Eine meiner Lieblingsautorinnen ist ja Elizabeth Stroud, die amerikanische Autorin. Und die hatte auch jetzt ein neues Buch, Am Meer heißt es. Fand ich sensationell. Als ich fertig damit war, musste ich gleich nochmal das davor lesen. Und weil ich dann immer so drin bin in deren Kosmos, dass ich gar nicht da raus will. Und da gibt es ja auch, die hat ja die Begabung, dass sie mit all ihren Figuren eigentlich so spielt und die immer wieder auftauchen. Und in diesem Buch steht eben wieder Lucy Barton im Mittelpunkt, die ja auch aus so ganz, ganz traurigen, armen Verhältnissen kommt, da im Mittleren Westen, und die eben auch eine Förderin hatte und es dann irgendwie geschafft hat, aus dieser Familie rauszukommen und Schriftstellerin in New York zu werden, und die trotzdem eben diese Dämonen ihrer Kindheit nie so richtig los wird. Und in diesem neuen Buch, da geht sie mit ihrem Ex-Mann William nach Maine, weil eben Corona ausbricht in New York. Und das war, fand ich, sehr, sehr berührend, dieses Buch wieder, weil man auch nochmal so erinnert wird, wie eigentlich diese Lockdown-Zeit war. Das ist schon wieder alles so weit weg. Also ja, vielleicht gucken Sie auch mal bei Elizabeth Stroud rein. Das finde ich wirklich eine absolut tolle Autorin.
Wenn man in einen Kosmos eintauchen
unbedingt
will. Ne?
Mhm.
Und dann immer wieder verschiedene, jedes Buch verfolgt eine andere Person aus diesem Kosmos. Sagt Ihnen Elizabeth Stroud etwas?
Nein, das sagt man nicht. Wie buchstabiert man das, den Nachnamen?
Also Stroud. Stroud.
Ja, das notiere ich mir.
Ja, notieren Sie sich
ja,
gleich.
Vielen
genau.
Dank.
Und wir nennen hier nochmal Ulla Hahn als Ihre Empfehlung.
Ja.
Das verlorene Wort, Aufbruch oder Spiel der Zeit.
Ja.
Dankeschön,
ja,
Frau
danke
Schmidt.
Schön.
Ein schönes Wochenende.
Ja, vielen Dank.
Voller
für diese
Bücher
Sendung.
Vielleicht. Ja, bitte gerne. Wir begrüßen am Telefon Stefan Janikowski. Entschuldigung, Herr Janikowski. Schönen guten Tag.
Grüß Gott. Also, ich finde es interessant, hier mal zuzuhören bei der Arbeit. Also, eines für eher Kurzleser. Also, ich habe damals das Buch gelesen, weil das ist, hat ja auch viel mit dem landwirtschaftlichen Thema zu tun, wo ich auch beruflich bin, von Chinggis Aitmatov, Der Weg des Schnitters.
Der Weg des Schnitters von Chinggis Aitmatov. Oh, da, also Sie sind auch durchaus an den Klassikern interessiert, höre ich daraus.
Ja, das hat mich damals sehr bewegt, weil diese Beziehung zum Boden und zu der Ernte, also dieses, das hat mich doch sehr, das habe ich von einer Bäuerin empfohlen bekommen, von meiner damaligen Chefin, und dann habe ich das auch gelesen. Mhm. Ich habe natürlich noch mehr Bücher von ihm dann gelesen, wie Jamila und Ein Tag länger als ein Leben und Der Junge und das Meer.
Chinggis Aitmatov aus, ich denke mal Kasachstan, aber er ist nicht aus Kasachstan, sondern aus...
Kirgisistan.
Genau.
Kirgisistan, ja. Mhm. Ja. Er ist ja auch vor einigen Jahren gestorben und hat damals auch als, sagen wir mal, die ganzen Umstände in der Sowjetunion begleitet auch. Ne? Und man kann, also zum Beispiel, wenn ich gelesen habe, wie länger als ein Tag des Lebens, das Buch habe ich vor über 35 Jahren gelesen, das
entspricht halt der heutigen Situation in Russland, mit den Menschen auch. Sehr interessant. Und was dann auch ich empfehle, das ist, wo man auch schmunzeln kann, ist Michel Bergmann, der Rabbi und der Kommissar.
Also was ganz anderes, Michel
genau,
Bergmann.
Genau, in Frankfurt am Milieu, so bis also in diesen Kaiserstraßenviertel und sowas. Er hat ja auch noch, das spielt auch im also sagen wir mal, die Zentrale ist das jüdische Altersheim in Seniorenwohnheim in Frankfurt und der Michel und der Rabbi ist praktisch ein Privatdetektiv und er löst mit einem Kommissar, mit seinem Freund, er löst dann auch knifflige Fälle und das setzt sich dann immer weiter fort. Also das heißt, das Buch ist zwar abgeschlossen, der Fall, aber an dem Fall schließt sich gleich der nächste an, der wiederum zu dem einen Fall eine Beziehung hat irgendwie. Sehr interessant, ist zum Schmunzeln auch. Ist manchmal auch so mit eigenen Statements, also das ist auch interessant, entspricht auch der heutigen Zeit. Also,
okay.
Also auch mit den Konflikten umgeht, ja genau.
Ganz anderes Eintauchen wieder, also dass ich entnehme so Ihren zwei völlig unterschiedlichen Tipps von Chinggis Aitmatov bis Michael Bergmann, der Rabbi und der Kommissar. Vollkommen sehr große Bandbreite, die bei Ihnen irgendwie auf dem Nachttisch liegt.
Ja, genau. Der Michel Bergmann ist ja auch, der schreibt auch über seine Familie, Teilacher etc., natürlich in der dritten Person. Und das ist auch super. Also das zeigt praktisch, wie die Leute nach dem Krieg, die zum Teil ja aus Auschwitz entkommen sind, wie die in Frankfurt wieder schauen, dass sie wieder leben können halt, ne? Und wie sie das machen. Also das ist ja auch interessant. Und wenn man selber so gewissermaßen so in einem Viertel mit einer jungen Bande aufgewachsen ist, da kommen schon alte Erinnerungen auch wieder hoch.
Jetzt habe ich gedacht, Sie seien in der Landwirtschaft zu Hause und seien auf dem Dorf aufgewachsen.
Ich bin in der Stadt aufgewachsen und dann aufs Land gegangen.
Ach so, okay.
Ja, genau. Aber ich bin auf dem Hof zeitweise aufgewachsen, genau. Und dann das andere Buch ist von Stefan Zweig, Die Welt von gestern.
Also wieder eine ganz andere Art. Stefan Zweig, Die Welt von gestern. Was fällt Ihnen dazu ein, Herr Pallent? Zu dieser
ich habe es ja angefangen, also. Es fällt mir ein, meine eigene Schulzeit. Mhm. Und damals auch, wie man, also es gab ja so in den 70er Jahren, so in der ersten Hälfte der 70er Jahren auch unter uns Schülern so mit 15, 16, dass wir Böll gelesen haben. Ja, Hermann Hesse gelesen haben. Dass wir uns mit Politik viel auseinandergesetzt haben. Wir haben uns mit Kunst auseinandergesetzt. Also das war, also wenn ich das halt sehe, ich weiß nicht, das ist eine ganz andere Zeit gewesen. Und die Schule war ja auch vorher erst so, man hat quasi alles, man hat Lehrer vor sich gehabt, wo man gemeint hat, auch so irgendwie, ja, die hauen mir ihren Stoff runter, aber haben selber keine eigene Meinung. Ja, und das beschreibt Stefan Zweig hier auch in seinem Buch.
Also Sie finden sich oft in den Büchern, die Sie auch uns jetzt gerade empfehlen, wieder höre ich daraus. Ja, ich nenne jetzt nochmal, kurz die Bandbreite, die Sie uns vorschlagen. Stefan Zweig, Die Welt von gestern.
Von gestern, ja.
Oder eben Chinggis Aitmatov.
Ja.
Der Weg des Schnitters oder aber Michael Bergmann, der Rabbi und der Kommissar. Herr Pallent, als Buchhändler, was hakt da ein bei Ihnen?
Aber mir hakt irgendwie vieles ein. Stefan Zweig kann man eigentlich immer lesen, kann man auch heute irgendwie noch ganz viel lesen. Ich habe ganz viele historische Miniaturen von ihm gelesen über Erasmus von Rotterdam. Josef Fouché hat da gemacht ein Buch über Dostojewski und Balzac. Also das, man findet etwas bei Stefan Zweig irgendwie. Das gibt mir ganz viel. Und was ich eben bei Herrn Janikowski noch dachte, ist ja dieses ältere Bücher wiederlesen, überhaupt lesen und auch wiederlesen. Ich habe ein Buch jetzt von einem schwedischen Autoren gelesen, Stig Dagerman, der ist ein paar 30 geworden, hat sich dann umgebracht und das wurde jetzt übersetzt, Verbranntes Kind. Ein Buch, wo ich irgendwie den Atem angehalten habe, weil es so böse ist mitunter und dann wieder so herzlich. Das ist aus so einer pubertierenden Perspektive geschrieben. Der Sohn und sein Vater, die Mutter ist verstorben und wie die miteinander umgehen und wie wenig Filter, sozialen Filter der Dagerman dazwischen setzt. Das war extrem beeindruckend. Und manchmal kommt man ja so ein bisschen aus so einem Aktualitätshype auf die Idee, Bücher, die dieses Jahr erscheinen, sagen uns jetzt was und Bücher vom letzten Jahr sind dann schon irgendwie wieder out. Nee, nee, und wenn man dann so etwas liest, was eben schon 40, 50 Jahre alt ist oder eben auch Aitmatov, dann merkt man, nee, die Literatur hat irgendwie ein längeres Gedächtnis hier mit den Jahreszeiten und dem Jahr hat das alles überhaupt gar nichts zu tun eigentlich oft.
Herr Janikowski, schön, dass Sie uns da diesen Aspekt nochmal hier vor Augen geführt haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Für Ihren Anruf und wiederhole auf jeden Fall nochmal Stieg Dagermann, Verbranntes Kind, weil wir das jetzt eben auch genannt haben. So, diese Runde würde ich beschließen mit noch einer E-Mail. Maria Lehmann schreibt uns, ich empfehle Ihnen Findungen von Maria Popova, erschienen im Diogenes Verlag, schreibt sie noch dazu. In einem dem Buch porträtiert sie Denkerinnen und Denker aus der Wissenschaft, Kultur und Literatur der letzten 400 Jahre. Von dem Astronomen Johannes Kepler bis hin zur Meeresbiologin Rachel Carson. Das Buch ist poetisch geschrieben, wie ein Roman aufgebaut, gibt einen Einblick in Tagebucheinträge und queere Liebesgeschichten unter den Denkerinnen und Denkern. Seit einiger Zeit versuche ich weniger am Handy zu sein und lese seitdem endlich mal wieder mehr, schreibt uns Maria Lehmann. Ich bemerke dabei auch, dass mir das Lesen mental gut tut und ich auch nicht mehr so unruhige Gedanken habe, die man manchmal hat, wenn man sich auf Social Media bewegt. Da sind wir wieder so ein bisschen bei der Bibliotherapie, nicht wahr?
Absolut, ein gutes Buch und schon ist man irgendwie ein zufriedenerer Mensch, würde ich sagen.
Also, Maria Popova, Empfehlung Findungen. Geschrieben hat mir Gabriele Schulz und die empfiehlt uns gerne die Biografie der Catherine Mansfield, Autorin Michaela Karl. Ich brauche einen Liebhaber, der mich am Denken hindert. Also, Titel und Umschlag sind in meinen Augen etwas ungünstig, aber dahinter verbirgt sich die total interessante Biografie dieser mit 35 Jahren bereits verstorbenen, wunderbar eigensinnigen und etwas schrägen Schriftstellerin. Wer sich für England, London im Besonderen um die Jahrhundertwende 1880 bis 1920 interessiert, wird gut bedient. Also, die Biografie der Catherine Mansfield von Michaela Karl. Ich brauche einen Liebhaber, der mich am Denken hindert, so heißt das Buch. Wir sollten es vielleicht zum Anlass nehmen, überhaupt mal über Biografien und auch Sachbücher zu reden. Die haben wir nämlich hier noch ganz wenig gehabt.
Also erstmal muss man sagen, Michaela Karl ist die Königin der Sachbuch- und Biografientitel. Einer fällt mir ein, da überlege ich jetzt ganz krampfhaft, über welche Figur das eigentlich ist. Das weiß ich nicht, aber die heißt Noch ein Martini und ich liege unterm Gastgeber. Also ich merke mir bei Michaela Karl ist immer nur
Dorothy
die Titel.
Parker?
Dorothy Parker, ja, richtig. Mhm. Das ist irgendwie.
Aber Titel hat sie
toll.
Dann offenbar immer tolle. Also
die hat immer großartige Schräge Titel. Die Bücher sind auch gut, aber die sind nicht so flapsig, wie die Titel es irgendwie verpacken. Aber ich weiß nicht, manchmal muss man sich ja auch einfach nur gut einladen lassen von so einem Titel. Ich habe jetzt, was habe ich gelesen? Ich habe eigentlich gelesen von Philipp Felsch, habe ich dieses Jahr dieses Buch über Habermas gelesen, der Philosoph Habermas und wir, der eigentlich über das Werk von Habermas schreibt und zwar nicht aus den großen staubigen Monographien, sondern die kleinen Schriften. Über die kleinen Schriften nähert er sich Habermas an und porträtiert eigentlich im Spiegel dieser Schriften die BRD in dem ganzen langen Leben von Habermas. Der ist ja jetzt 95 geworden. Insofern hat man dann eine ganze BRD-Geschichte eigentlich fast. Ja, ein tolles Buch. Und Felsch ist so ein Meister. Genau, Philipp Felsch heißt der. Und der ist so ein Meister des smarten Erzählens eigentlich von solchen sonst Themen, wo man sich vielleicht eigentlich gar nicht rantraut, wo man denkt, ach, Habermas, das ist mir zu kompliziert. Und dann, wenn Felsch es einem erklärt, wird's ganz nahbar, ja.
Also, große Empfehlung, jetzt mal so in dieser Sachbuch-Biografie-Reihe, Philipp Felsch, der Philosoph, Habermas und wir. Und eben viele Bücher von Michaela Karl. Habe ich das jetzt so richtig? Fasse ich das richtig zusammen?
Ja, ich würde auch gerne noch ein Buch empfehlen. Ja. Das habe ich schon ganz oft empfohlen und verschenkt. Und zwar von Lea Ippi, Frei heißt es. Das ist eine Politiktheoretikerin, die lehrt in London, ist aber aus Albanien. Und sie erzählt eben in diesem Buch von ihrer Kindheit in Albanien. Wir wissen ja, fand ich dann erstaunlich wenig über dieses Land, weil es ja extremst abgeschottet war. Und sie ist eben Philosophin und reflektiert darüber, wie dann durch diesen Umbruch sich ihr Begriff von Freiheit auch nochmal geändert hat, weil sie nämlich als Kind immer gehört hat, ja, wir hier in Albanien, wir sind ja frei. Dann kommt 89 und dann sagen plötzlich die Eltern alle, ja, wir sind ja jetzt sind wir frei. Und das nimmt sie zum Anlass, um darüber nachzudenken, was ist eigentlich Freiheit, und erzählt aber gleichzeitig die unglaublich packende und gut geschriebene Geschichte ihrer Familie, weil das waren eben so Großgrundbesitzer, bevor der Kommunismus kam. Die Großmutter war eine griechische Prinzessin und ist da irgendwie durch widrige Umstände in Albanien hängen geblieben. Also das ist ein unglaublich erhellendes und packendes Buch. Lea Ippi, Frei.
Frei, der Titel Lea Ippi, Ippi geschrieben YPI.
Genau.
Das sage ich jetzt hier nochmal für alle, die hier mitschreiben, um die Bücher dann später in der Buchhandlung anzufordern.
Ja, ich glaube ja, Ippis Frei wird so ein Klassiker der 20er Jahre. Ja. Also, weil das so ein tolles Buch ist, auch wenn man das hier liest und wir immer denken, bei uns ist hier Ost und West, bei uns ist Kommunismus und Kapitalismus sozusagen die Grenze gewesen. Dann liest du da von Albanien und denkst, ah, okay, da war es irgendwie alles auch noch mal ein Zahn schärfer, sowohl vor dem Fall der Mauer als auch nachher, ja. Sehr aufregendes Buch.
Ist mir jetzt auch von vielen Seiten schon empfohlen worden. Also ich glaube, das klappt.
Das klappt. Und dann muss ich natürlich noch erwähnen, weil ich meine, ich kann ja nicht anderthalb Stunden hier in der Sendung sitzen, ohne Karl-Ove Knausgård zu erwähnen.
Der ist ja einmal schon erwähnt worden.
Gesagt, ja, genau. Ich weiß, aber ich habe auch noch nicht gesagt. Und man muss auch. Und man muss natürlich dessen Buch über Anselm Kiefer lesen, Der Wald und der Fluss. Erst dachte ich mir, naja, das wird so ein Huldigungsding. Und dann ist es auch, weil er sozusagen diese Kunst beschreibt, die ihm sehr, sehr eindrücklich ist, und aber auch den Menschen Anselm Kiefer beschreibt. Wie ist das denn, wenn man da in dieses Büro kommt und in diese riesigen Hallen, wo das ist? Und da gibt es durchaus sehr irritierende Momente. Und das ist, habe ich so als Größe auch von Knausgård wahrgenommen, dass er sich eben auch traut über Anselm Kiefer, der so verehrt wird von allen und alle liegen immer schon auf den Knien, nur wenn der Vorname fällt, dass man dann auch sagen kann, naja, es gibt auch irgendwie Irritation, ja. Zum Beispiel Knausgård immer Klaus genannt am Anfang. Und zeigt doch Klaus noch das und das Buch. Und er fragt sie, und er lässt uns teilhaben an diesem Moment, dass er sich fragt, Moment, weiß er gar nicht, wie ich heiße?
Also Knausgård über Anselm Kiefer, der Titel?
Der Wald und der Fluss.
Der Wald und der Fluss. Unsere Hörerin Steffi Hübner hat ein ganz anderes Buch nochmal. Ich glaube, Benedikt Welz ist vorhin von dir schon mal genannt worden und empfohlen worden. Und sie empfiehlt unsere Hörerin ein besonders tolles, lesenswertes Buch Vom Ende der Einsamkeit.
Ganz toll.
Außerdem liest sie gerne Krimis, schreibt sie. Momentan bin ich vertieft in Ostfriesen-Krimis von Klaus-Peter Wolf. Spannung, Humor, lokal, Kolorit einfach gut. Krimis sind in ihrer Buchhandlung nicht so...
Ja, sowas darf man eigentlich offiziell gar nicht sagen. Also gibt es nicht so viele. Ich bin vielleicht eine der wenigen Buchhandlungen, die mehr Lyrik als Krimis hat. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich lese die so ungern. Ich weiß nicht. Sie haben vorhin gesagt, Frau Gerg, dass das da so einen Umschaltmoment gab. Auf den warte ich immer noch. Ja. Immer wenn ich es mal wieder versuche und dann merke, jetzt geht's irgendwie um die Frage, wer ist tot und wer hat ihn vorhin getötet? Das interessiert mich überhaupt nicht. Da bin ich irgendwie weg, ja.
Gut, das ist aber jetzt schon im Krimi auch nicht mehr unbedingt so, dass das nach diesem Schema F gestrickt wird. Da gibt es schon was Besseres. Wir können uns ja gegenseitig, ich suche Ihnen mal einen richtig guten Krimi raus und Sie mir mal ein Lyrikband. Das ist nämlich meine Schwachstelle. Ja,
das ist doch eine Abmachung hier. Also Benedikt Welz vom Ende der Einsamkeit ist jedenfalls eine Empfehlung von Steffi Hübner und Ostfriesen-Krimis von Klaus-Peter Wolf. Ob die jetzt in ihrer Buchhandlung stehen oder nicht. Eine Empfehlung sind sie auf jeden Fall. Und mögen unsere Hörerinnen und Hörer sich ihr eigenes Bild darüber machen. Gudrun Wilhelmi ist am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Wilhelmi.
Ja, schönen guten Tag. Jetzt habe ich lange über den Hörer zugehört. Ich mache es in der Regel so, ich hole mir dann Bücher von dem Land, von Literaten aus dem Land, in das ich sprach, Italien meistens. Und ich habe dieses Jahr zugegriffen in der Bibliothek Zwei Leben von Emanuele Trevi. Das sind zwei Erzählungen. Und zwar beschreibt er dort mit wunderbaren, knappen Worten zwei Personen, mit denen er über viele Jahre befreundet waren, alle drei Figuren aus der italienischen Literatur. Das ist einmal Pia Petra und Rocco Carbone. Und er beschreibt sie nicht nur in ihrer Persönlichkeit, in ihrem als Charaktere, sondern auch in ihrem, was sie literarisch machen, woran sie arbeiten und durch welche besonderen Charakteristika diese Freundschaft so lange andauert. Beide sterben relativ früh. Der eine, der Rocco Carbone, durch einen Unfall. Die Beatrice wird dann richtig schwer krank und zieht aufs Land, ändert dann dort auch ihr Lebensstil und auch ihren Blick auf das Leben und fängt dann an, über Natur auch zu schreiben.
Und Sie haben dieses Buch in Italien gelesen oder vorher? Oder?
In Italien.
Okay. Und das
ich
hat
nehme mir sowas immer mit. Kleiner Band, nicht wahnsinnig dick, also auch nicht schwer, kann man im Koffer mitnehmen. Aber ich empfehle eben auch, wie ein Leser vorher, gehen Sie in die Bibliothek, machen Sie einen Leseausweis. Bei uns in Berlin bekommt man sogar Tolinos, also die E-Book-Reader ausgeliehen, die man mitnehmen kann, dass das Gepäck nicht so schwer ist. Obwohl, ich habe es als Buch mitgenommen und das gefällt mir sowieso sehr viel besser. Aber ich denke, ein Buch zu lesen von einem Literaten, wenn man ins Ausland reist, von dort, macht auch so Sinn, weil man ein bisschen mehr dort die Landschaft, die Menschen, die Kultur, auch die Literatur lernt zu verstehen.
Frau Wilhelmi, ein wunderbarer Vorschlag. Also, ich wiederhole nochmal, Emanuele Trevi, Zwei Leben.
Ja.
Dankeschön, Sie haben sehr dafür geworben.
Ja,
sich die Hörerinnen und Hörer.
Ich habe sie in einem Zug durchgelesen und dann waren die Ferien gerade angefangen. Okay.
Dann haben Sie einfach aufs Wasser geschaut. Auf Wiederhören, Frau Wilhelmi.
Danke, tschüss.
Ich wünsche ein schönes Wochenende. Um Reisen und Reiseführer ging es hier einem Hörer noch, nämlich dem Rolf Menzel. Herr Menzel, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag in die Runde.
Jedenfalls lese ich bei Ihnen hier das Stichwort Reiseführer. Was haben Sie uns zu empfehlen?
Recht. Und zwar bin ich zufällig drauf gestoßen und das ist ein Reiseführer des Zufalls.
Mhm.
Und dieser Reiseführer ist entstanden durch ein Masterprojekt einer Züricher Hochschule. Und das ist kein Reiseführer im üblichen Sinne, sondern das ist einer, den Sie überall verwenden können. Also, man fährt in eine Stadt beispielsweise oder an einen Ort und lässt sich zufällig treiben, was im Prinzip nichts Besonderes ist, aber die Art und Weise, wie man das macht, finde ich schon bemerkenswert. Es wird hier angegeben, dass man beispielsweise einer Person folgen möge oder dass man jemanden anspricht und den fragt nach seinem Lieblingsort. Zwischendurch ist ein kleines Büchlein, zwischendurch gibt es Essays über das Banale, über das Alltägliche. Es ist ein Buch, was leider nicht mehr im Buchhandel zu bekommen ist, sondern nur noch übers Antiquariat. Aber die Anregung finde ich bemerkenswert, weil es bricht eigentlich zumindest meine Art des Reisens auf und gibt mir Ansatz und also zufällig, das heißt, der Zufall muss nicht immer positiv sein, es kann auch negativ sein natürlich, mal Orte auf eine andere Art und Weise kennenzulernen.
Also eigentlich ein Führer durch nicht nur Reiseführer, sondern eigentlich durchs Leben, oder? So ein bisschen?
Es ist eigentlich, es nennt sich Reiseführer und ist ja quasi ein psychologisches Werk, quasi wie man mit der Reise umgeht und wie man, ich kann das schlecht ausdrücken, weil das ist hier ist für mich nicht so fassbar. Aber es gibt hier ständig Hinweise, beispielsweise, ich habe jetzt gerade aufgeschlagen, statt Experiment Blindgängerin. Dann wird dann da hingewiesen, man steige aus der U-Bahn aus, wenn eine interessante Endhaltestelle ist, dann schließe man die Augen. Also so etwas, die denken, ja, es hört sich also komisch an, aber ich finde, wenn man das durchdenkt.
Ja, und macht, haben Sie es dann gemacht?
Der,
haben Sie es denn gemacht, Herr Menzel?
Der Entdeckung sozusagen.
Sind Sie blind aus der U-Bahn gestiegen oder haben die Augen dann zugemacht und sich mal überraschen lassen?
Das habe ich nicht. Ich lasse mich immer ganz gerne treiben, wenn ich in einer Stadt bin oder in einem Ort. Also eigentlich in einer Stadt. Wir sind jetzt in Wien gewesen, haben wir uns dann auch treiben lassen. Und man hat sich natürlich auch an die Vorgaben gerichtet, aber das Schönste ist eigentlich immer, wenn man um Ecken geht, die man so nicht auf dem Schirm hat und dann Leute trifft, was uns auch gelungen ist und was passiert ist,
da fehlt
dann
mir
eine ganz andere Facette des Ortes auch vorführen.
Da fällt mir ein Buch ein, Herr Menzel, was mir immer einfällt bei sowas, das ist von Thomas Espedal, einem Norweger.
Das habe ich auch gerade dran.
Ja,
das
Sie auch,
gibt's
toll.
Nicht.
Das ist großartig. Und Thomas Espedal hat das Buch gemacht, Gehen oder, und das ist der schönste Untertitel, den es überhaupt gibt, Gehen oder die Kunst, ein wildes und poetisches Leben zu
großartig.
Führen.
Großartig.
Und das ist ein Buch übers Wandern einerseits schon und dann aber auch eben über das Gehen.
Und das Verschwinden wollen. Das ist ein Buch, über das sich auflösen wollen.
Ja, das ist irgendwie ein, also fast auf demselben Niveau wie Ippi. Das wird auch ein Klassiker der 20er Jahre. Wir sind fast dabei, einen Kanon zu machen, Frau Gerber.
Ja, davon habe ich gehört von dem Buch. Also das finde ich auch schon ganz interessant. Über das Wandern gibt es das auch. Philosophische Exkursion übers Wandern.
Aber eben Espedal ist eben auch deshalb literarisch so extrem bedeutsam, weil er eben diese Bewegung und das Gehen auch in diesen Text mit einwebt. Also wenn man dann genau liest, merkt man erst, wie diese Bewegung, von der er redet, eben auch in der Sprache stattfindet. Und das ist ja dann das Niveau und die Kunst, die wirklich großartig ist. Nicht nur so Behauptungen aufstellen, sondern dann auf der Kunst, auf der Schönheit es auch nachvollziehen.
Ich habe hier ja so ein bisschen die Aufgabe, den Leuten zu Hause ihren Stift zu führen. Und deswegen verrate ich, dass Thomas Espedal geschrieben wird. Thomas einfach T-A-O-M-A-S und Espedal, auch wie man es spricht, E-S-P-E-D-A-L.
Ja.
Das Buchtitel also war übers
Gehen.
Gehen, einfach Gehen.
Ja, ihren
Titel nenne ich natürlich auch nochmal, Der Reiseführer des Zufalls von Lena Großmüller.
Genau.
Dankeschön für
Gern
Ihren
geschehen.
Tipp. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Herr Menzel. Und ich möchte jetzt noch rannehmen, vielleicht wahrscheinlich die letzte Hörerin, Frau Michaela Giescha. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, hier Michaela Giescha. Hallo.
Hallo, was haben Sie uns zu empfehlen? Sie warten.
Ja, kurz sagen, vor der Musik hat mich das schon inspiriert. In Bezug auf diese verschiedene Kulturen, in denen ich mich bewege und der Innenschau und eben dieses Wiederfinden in den Büchern und damit ja auch, weil es eben keine Zeugenschaft gibt, zumindest da hören, dass es jemand anders lesen, dass es jemand anders ausspricht. Und das hat sich aber eben gerade in dem letzten Herrn Menzel auch nochmal vervollständigt, weil im Grunde genommen, wenn ich das höre, die letzten Bücher, die ich nicht kenne, die Sie beschrieben haben, dann denke ich, ja, das ist so, wie ich erfahren habe in all meiner Entwicklung und ich jetzt im Leben stehe, das ist, wie ich mein Leben lebe und wie es auch nur funktioniert.
Und welches Buch fällt Ihnen da jetzt besonders ein, welches Sie
Ihnen,
uns am Herzen?
Von dem Thema Ost-West-Unverständnis, das Buch Hatscher, Ich und der Himmel über der Pampa von Klaus Cordon.
Klaus Cordon, okay. Also auch
ein Jugendbuch, aber und... Ich finde es hervorragend und ich glaube hervorragend für solche Rituale, vielleicht mit seiner pubertierenden Tochter oder Sohn als erwachsener Opa oder Papa mal oder Mutti gegenseitig vorlesen. Ganz tolles Buch.
Also Hatscher, Ich und der Himmel über der Pampa, Klaus Cordon. Jugendbücher haben wir ja überhaupt noch gar nicht gehabt, ne?
Ja, dabei ist das ja auch was ganz Tolles. Vor allem die Bücher, die so ein bisschen an der Grenze sind, die eben auch diese Coming of Age nennt man ja dieses Genre. Da hatte ich auch schon die ganze Zeit an Ewald Ahrens noch gedacht, Der große Sommer. Das haben auch meine Töchter beide brav verschlungen. Und das Tolle ist, dass man diese Bücher auch immer super im Sommer lesen kann, weil die spielen fast alle im Sommer. Auch Benedict Wells Heartland und eben Der große Sommer. Also das macht wirklich Spaß. Elena Fischer hier im Paradise Garden fand ich auch ein schönes Buch. Oder Caroline Wahl. Also diese Bücher, die so an der Grenze von Jugend zum Erwachsenwerden sind, die finde ich, kann man eigentlich immer lesen.
Genau, und das von Hatscher, Ich und der Himmel über der Pampa, ist halt ein jetzt 16-Jähriger, der sich an so eine Urlaubsbekanntschaft vor 4 Jahren erinnert, deshalb und jetzt weg will, weil die Eltern, er soll Abitur machen, er will nicht diese ganze Story. Und dann kommt er aber in den tiefen Osten und da erlebt er halt nochmal ganz andere Stories. Und das ist wirklich ganz, und das, genau, Sommer, er im Sommerferien packt seine Sachen und haut einfach ab. So, das dazu dieser Sache.
Dann haben wir jetzt auf jeden Fall am Ende unserer Sendung auch noch ein Jugendbuch oder Jugendbücher gestriffen zu
Genau, ich hatte aber noch 2 Bücher, die mir, ich würde ganz gerne nur wenigstens,
nennen
oder
Sie
können
sie.
Sie das jetzt nicht mehr?
Na, eigentlich können wir es nicht mehr, aber Sie dürfen sie noch nennen, weil Sie jetzt in der Leitung sind.
Ja, Bell Hooks,
Männer, Männlichkeit und Liebe, der Wille zur Veränderung geht über diese patriarchalen Strukturen, die wir durchbrechen müssen. Und obendrauf, Marc-Uwe Kling, nicht die Känguru-Chroniken, sondern Qualityland über den Wahnsinn der Digitalisierung und des Bestellens im Internet.
So. Okay, ich nenne die drei nochmal. Danke Ihnen ganz herzlich, Frau Giescher. Wünsche ein schönes Wochenende. Marc-Uwe Kling, Qualityland. Dann haben wir Bell Hooks, Liebe oder der Wille zur Veränderung und eben den genannten Klaus Korder und Hadja und ich und der Himmel über der Pampa. Wir hätten noch ewig weiterreden können, oder? Wir haben noch viel Bücher auf dem Zettel. Felix Palent, Sie müssen jetzt in die Buchhandlung, aber kommen irgendwann wieder.
Absolut gerne, ja. Die Stapel hören ja nicht auf und es gibt auch irgendwie immer wieder ein neues, tolles Buch zu lesen. Insofern, das tut doch gut.
Das ist doch auch wirklich tröstlich, egal in welcher Lebenssituation, dass es hoffentlich immer noch ein gutes Buch gibt, auf das man sich freuen kann.
Unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht an die Reihe gekommen sind, die uns geschrieben haben oder in der Warteschleife die anderen Tipps notiert haben, bitte ich um Entschuldigung, rufen Sie ihn das nächste Mal wieder an. Wir haben immer wieder Sendungen mit ganz vielen tollen Büchern, die Sie uns empfehlen. Und dafür danken wir ganz herzlich, wünschen ein schönes Wochenende, lesend oder nicht lesend. Tschüss.